Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute das große Vergnügen und auch den großen Stolz, dass ich heute wieder einen Professor hier haben darf, einen Professor der biosozialen Resilienz. Er ist Dr. Med. Urs Gruber und hiermit möchte ich dich ganz herzlich willkommen heißen, lieber Urs. Danke, dass du uns wieder beehrst.
Ja, besten Dank, Alexander. Hat mich gefreut, super, heute hier zu sein.
Gerne.
Und bin sehr gespannt.
Gerne. Ja, ich beziehe mich auf ein Gespräch, das ich mit dir mal hatte. Das allererste, das ist auf YouTube auch schon veröffentlicht. Und dort drin hast du in den letzten 3 Minuten einen Satz gesagt, da ist mir das Herz aufgegangen. Okay. Und zwar hast du gesagt, dass die ganze Naturheilkunde auf der Traktandenliste steht, der WHO, so eine Art des Rosinenpicking, um die Besten und auch nicht alles Erklärbare in eine sogenannte Eine-Welt-Medizin zu integrieren. So, und jetzt endlich kommt die WHO auch mal außerordentlich positiv zur Sprache. Und genau das ist der Kern der Sendung, die ich gerne mit dir machen möchte. Erzähl mal ein bisschen etwas darüber. Was steht da alles auf der Traktandenliste drauf?
In Bezug zu diesem Begriff Weltmedizin, diese WHO-Weltmedizin, kann ich vielleicht so viel dazu erklären. Eben, WHO macht vieles und einiges ist bestimmt sehr gut, anderes kann man sich streiten oder nicht, je nachdem. Wenn es um das Thema der Weltmedizin geht, ist es so, dass die WHO eigentlich in allen ihren, ich meine, es sind 194 Nationen, bin mir aber nicht ganz sicher, eigentlich da einen Auftrag, einen Wunsch erteilt hat, die sogenannten traditionellen Medizinsysteme, und unter traditionellen Medizinsystemen, das sind, damals sind das Methoden, Modelle und Konzepte gewesen, die anstatt der heutigen, zum Beispiel Schulmedizin, natürlich so eingesetzt wurden. Wir kennen vielleicht die chinesische Medizin oder die japanische und so weiter. Dass solche Medizinsysteme doch besser mal angeschaut werden sollen. Vielleicht auch, dass man da einen Raster findet, damit man beginnen kann, über diese Dinge zu sprechen, weil es da so viele große Schätze drin hat, die man vielleicht noch nicht ganz erklären kann, vielleicht nie ganz erklären werden kann, aber dass die trotzdem sehr, sehr, sehr wichtig und bedeutsam sind im Rahmen der Gesundheit und dann eben auch der Krankheit. Das waren Aufträge, das wurde mal gemacht, ich meine 2008, dass das soweit beschlossen wurde. Und so arbeitet jetzt auch die WHO an dem, in Anführungszeichen, dass sie diese Daten bekommt. Es gibt Arbeitsgruppen dazu, die sich das eine oder das andere Thema, kann ich nachher vielleicht ein Beispiel nennen, das eine oder andere Thema, vielleicht mal ganz anders versuchen zu beleuchten, zu diskutieren und sagen, was könnte da vielleicht was Besonderes sein, wie seht ihr das und so weiter und so fort. An einem Beispiel könnte ich das vielleicht noch aufhängen, das ist die Pflanzenheilkunde. Pflanzenheilkunde gibt es auf der ganzen Welt. Natürlich gibt es da ganz unterschiedliche traditionelle Medizinsysteme, die sich den Arznei- und Heilpflanzen bedienen. Eine bekannte, die man kennt, ist aus der chinesischen Medizin zum Beispiel. Da gibt es aber auch die koreanische oder die japanische traditionelle Medizin. Auch hier in Europa natürlich die traditionellen Heilkunden, die sich sehr stark befasst haben mit Arznei- und Heilmitteln, mit diesem großen Schatz. Und wenn man die jetzt nimmt und man spricht vielleicht von einer Pflanze, die in unterschiedlichen Modellen dann besprochen werden, ist es sehr, sehr interessant, um da zum Beispiel mal mitzuhören, wenn dieselbe Pflanze unter dem Aspekt der chinesischen, der traditionellen Medizin so und so eingesetzt wird und die Begründung dazu und wir vielleicht dieselbe Pflanze unter anderen Gesichtspunkten einsetzen, dass wir dann schauen zum Beispiel, wo sind jetzt welche Merkmale, wo man sagt, ah, das sprechen wir ja gar nicht. Wir sprechen aus unterschiedlichen Richtungen, vielleicht dann wieder vom selben. Mhm. Und das ist sehr, sehr interessant. Da gibt es auch ganz viele kleinere traditionelle Medizinsysteme oder Anwendungen, die in diesem Rahmen natürlich dann auch zur Sprache gebracht werden, auch gut diskutiert werden könnten und dann halt in quasi wie in ein Modell übertragen, das man dann international entsprechend nutzen könnte. Warum macht man das? Weil der Arznei- und Heilmittelschatz oder auch der Schatz der traditionellen Medizinsysteme so wichtig und wertvoll ist. Das hat uns über Jahrhunderte getragen und auch nicht schlecht. Nicht, dass man jetzt die klassische Schulmedizin da ausklammern möchte, überhaupt nicht, sondern dass das ein mit ein erweitertes Feld darstellt, je nachdem von welcher Seite man das betrachtet, was das erweiterte Feld ist, und man vom Grundgedanken ausgeht, der Mensch ist am optimalsten, wenn er gesund ist. Und jetzt ist Gesundheit nicht ein statischer Begriff, sondern ein dynamischer Begriff. Zwischen Gesundheit und Krankheit liegt ein Weg, eine große Grauzone. In unserem Sprachgebrauch ist es ja eher so, dass wir sagen, ja, ich bin gesund oder krank, so ein wenig das Entweder-oder-System. Es gibt in unterschiedlichen Ländern aber ganz, ganz viele Abstufungen zwischen ich bin kerngesund, es geht mir sowas von gut, bis dahin, wo ich sage, ich bin krank oder ich habe eine Krankheit, dass das ganz anders nivelliert wird oder andere Nuancen da entstehen. Und dem möchte eigentlich diese Weltgesundheit Rechnung tragen, so dass man sagt, es gibt eine ganz große Bandbreite zwischen Gesundheit und Krankheit, wo man schauen kann, wo wäre dann der effektivste Nutzen von welcher Art und Weise der Anwendung. Jetzt mal erst nicht im obersten Gesetz, das spielt jetzt die Naturwissenschaft zum Beispiel ausschließlich die größte und wichtigste Rolle, jetzt im Rahmen dieser traditionellen Medizinsysteme, sondern Wissen, Erfahrung spielt damit genauso eine große Rolle. Was hat man da für Erfahrungen gemacht? Gibt es da Überblicke dazu? Selbstverständlich spielen da auch die Merkmale der Sichtung und der Sicherheit eine große Rolle. Also kann man sagen, dieses Kraut wird da und da angewendet für diese und diese Zwecke. Ist sehr interessant, jetzt müssen wir erst mal schauen, ist das gut gesichtet, also gibt es da Literatur darüber, gibt es da allenfalls Forschung und auch die Sicherheit. Kann man die Pflanze zum Beispiel, kann man da sagen, hat die Wechselwirkung auf dies und jenes. Also wir sehen, das ist ein großes Feld, das da entsteht, deswegen ist das ein wenig ein Marathon, der da unternommen wird, dieser große Wunsch der WHO. Aber ich bin überzeugt, dass das Früchte tragen wird, früher oder später.
Mhm. Ich habe jetzt gerade ein Beispiel. Letzte Woche war ein Pharmazeut hier. Der hatte damals in einer großen Basler Firma gearbeitet in der Forschung und hat das Produkt, die Pflanze Artemisin, vorgestellt. Und was da eigentlich alles zufälligerweise entdeckt wurde, was für Tuberkulose zuerst, und dann haben sie festgestellt, dass auch Viren und alles möglich damit zu behandeln ist. Trotzdem ist es verboten in der Schweiz. Also muss es ja auch immer wieder eine Studie geben, die sagt, das ist gefährlich, darum müssen wir es verbieten. Und auf der anderen Seite hat es aber eine Wirkung. Also da frage ich mich, wenn ja Artemisin eine Wirkung hat, dann ist es ja wahrscheinlich sofort ein Medikament, oder? Damit es überhaupt ein Arzt verordnen kann, dann, wenn es nötig ist. Und da frage ich mich wieder, ist denn die Pharmazie dann wieder ohne Interessenskonflikte ein Naturprodukt wie zum Beispiel Artemisin wirklich weiterzureichen einem Patienten, ohne es noch so zu verändern, dass man es patentrechtlich schützen kann?
Mhm. Ja, ist eine gute Frage. Wenn wir jetzt von einer Arzneipflanze ausgehen und die Pharmaforschung sich da bemüht und da in die Forschung geht, dann ist es in der Regel so, dass sie nach einem spezifischen Wirkstoff innerhalb einer Pflanze suchen. Mhm. Welches ist denn quasi der Wirkstoff, der dies und jenes gemäß der traditionellen Medizinsysteme diesen Effekt aufweist? Und eine Arzneipflanze ist ein Vielstoffgemisch, da spielen mehrere Dutzend oder mehrere hundert unterschiedliche Stoffe spielen da im Kontext, im Zusammenspiel mit eine große Rolle. Und es ist sehr gut möglich, dass dieses Vielstoffgemisch diesen Effekt eigentlich ausmacht. Mhm. Wenn man jetzt Einzelstoffe daraus präpariert und daraus Forschung macht, kann es sehr gut sein, dass da eine Wirkung da ist, natürlich, für dieses oder jenes. Und in der Forschung und Wissenschaft ist es schon so, dass man, wenn man sich eine Frage stellt und ein Ergebnis eigentlich versucht vorauszusagen, dass man wie eine Kausalkette aufzeigen muss. Ja. Wenn man sagt, wir nehmen 300 Inhalts- und Wirkstoffe und geben die dem Menschen, dann ist das gar nicht mehr so möglich, dass man sagt, ich kann genau die Wege aufzeigen. Mhm. Das kann ein Stolperstein sein für eine Arzneimittelheilpflanze, was ich sehr, sehr bedauern würde und sehr, sehr schade finden würde, weil damit haben wir schon sehr viele Generationen überlebt. Das hat uns sehr gut getan. Manchmal ist es auch so, dass allein die Nomenklatur, allein die wie ich eine Pflanze, eine Arzneipflanze zum Beispiel beschreibe, kann auch ganz unterschiedlicher Natur sein. In der Wissenschaft sind es Dinge, die ich natürlich wieder nachvollziehen und nachmessen müssen könnte. Wenn ich jetzt aber sage, es gibt vielleicht Pflanzen, und die hat man vor vielleicht 200 Jahren beschrieben, dass man sagt, es ist eine stimmungsaufhellende Pflanze. Wenn ich diesen Begriff zum Beispiel stimmungsaufhellend jetzt durch die Wissenschaftsbrille betrachten würde, dann würde ich sagen, ja, was ist denn damit gemeint? Was heißt stimmungsaufhellend? Wie soll ich das jetzt biochemisch nachweisen? Wenn ich aber den Menschen frage, er soll mal eine innere Schau machen, wie es ihm denn geht, und er sagt, ich fühle mich so und so, ja, und ich denke darüber nach und sage, okay, ich würde ihm gerne eine Art Stimmungsaufheller geben, dann sieht man, dass die Leute nicken und sagen, ja, das würde mir gut tun. Also jeder Mensch weiß, was gemeint ist, aber durch die Wissenschaftssprache kann man das nicht so formulieren. Und wieder vielleicht den Bogen jetzt zur WHO. Dieser Stimmungsaufheller ist vielleicht sowas von bedeutsam, ist so ein großer Schatz, obwohl er als Arzneipflanze aus einem Vielstoffgemisch besteht, der eben genau dieses bewerkstelligen würde, finde ich natürlich großartig, dass man das jetzt nicht einfach vergisst, sondern dem auch wirklich die Aufmerksamkeit mal die Aufmerksamkeit dahin lenkt und sagt, okay, unabhängig davon wollen wir wissen, was für Erfahrungen gibt es eben, wie ist quasi die Sicherheit und wie ist mit dem Nachhinein, dann können wir die Wirkungsweise vielleicht auch entsprechend nachvollziehen. Mhm. Was mir besonders gefällt, ist, 2009 gab es ja eine Abstimmung in der Schweiz, und zwar zur Komplementärmedizin. Das wurde mit 2/3 Mehrheit ja zur Komplementärmedizin gesagt, was mich riesig gefreut hat.
Es ging dann noch 10 Jahre, bis man es umsetzt.
Bis man es entsprechend gut, ja. Aber so der Entscheid ist dran. Und ja. In dieser Abstimmung hieß es auch Schutz quasi des Arzneimittelschatzes. Wir wollen auf den Arzneimittelschatz schauen. Ja. Wenn ich jetzt wieder nachdenke, was die WHO sich eigentlich sehr groß gewünscht hat, steht die Schweiz, das war ja nicht unbedingt jetzt für die WHO, kann ich mir gut vorstellen, aber die Schweiz steht schon relativ gut und eigentlich auch bereit da. Wir haben die Grundlage, wir können den Arzneimittelschatz tatsächlich sichern, Arznei- und Heilpflanzen, traditionelle Systeme, und das finde ich ganz, ganz toll.
Die ganze Erfahrungsmedizin, ja. Aber jetzt nochmals, wenn ich jetzt zum Beispiel mir überlege, eine Pflanze, die auseinanderdividiert wird, um diesen einen Wirkstoff zu suchen und dann auch zu verkaufen, da wird sehr viel Geld investiert, selbstverständlich. Und das ist alles auch gut. Aber wer hat denn Interesse, eine Pflanze nicht auseinanderzunehmen, sondern als Naturschatz, wie er sich so darstellt, zu studieren, Studien darüber zu machen und irgendwie dann in eine sogenannte Eine-Welt-Medizin zu integrieren?
Wer daran Interesse hätte.
Ja, ich meine, das ist ja alles kapitalgebunden und es muss ja irgendwo durch immer ein bisschen ein wirtschaftlich gesteuertes System sein. Und wie kommt man dazu, dass wirklich diese bedeutsame Erfahrungsmedizin der Jahrhunderte wirklich in die WHO reinkommt? Ist das Wunschdenken?
Je nachdem, wie man das Paket, meine ich, schnürt oder wie man das betrachtet. Ich habe sehr viele liebe Freunde, die Hausärzte sind zum Beispiel, und die verschreiben durchaus Arznei- und Heilpflanzen, weil der Arzt selbst darf ja natürlich auch so eine Heilpflanze beschreiben. In der Regel gehen die darauf zurück und sagen, ich möchte eben auf dieses gesicherte Rücksicht nehmen, ich schau mal, gibt es da gute Studien dazu und so weiter. Mittlerweile gibt es sehr viele sehr gute Studien zu Arznei- und Heilpflanzen. Obwohl eigentlich bekannt ist, also im Moment auf jeden Fall so ist, dass wenn man solche, zum Beispiel so ESCOP-Monografien anschaut, also wie ist diese Pflanze, aus was besteht sie und wie wird sie eingesetzt und so weiter, dass da natürlich, dass das einfach mal die Pflanze selbst an und für sich beschreibt und die Wirkungsweise, und da jetzt nicht unbedingt, was schon zurückgebunden wird, in ein Verkaufsargument. Argument. Mhm. Das wäre die wissenschaftliche Seite. Mir ist auch klar, dass man auch gerne Arzneien Heilpflanzen verkauft. Das soll man auch. Und jeder darf das auch, wenn er es gut macht, darf er das auch tun. Vielleicht ist das mit ein Weg, dass wenn das noch mehr quasi in die Mitte rückt, wie bedeutsam das Ganze ist, da fehlen natürlich auch noch viele Informationen dazu, würde ich jetzt mal so behaupten. Dann kann daraus schon etwas sehr, sehr Etabliertes, auch in der heutigen Zeit und im Rahmen eben dieser Weltmedizin werden. Wenn man eine Pflanze anschaut und sagt, ich möchte jetzt eine Pflanze verkaufen, dann schaut man in der Regel nach, für oder gegen was kann die eingesetzt werden. Und dann braucht es dazu, um eine Genehmigung zu bekommen, dass sie unbedenklich dann ist, dass man tatsächlich einen Effekt nachweisen kann. Und wenn man die Pflanze sonst in der Beschreibung kennt, weiß man, dass die Pflanze meist viel, viel, viel mehr kann, als dann quasi auf den Tropfen oder auf den Tabletten steht. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und wenn ich jetzt sage, ich nehme diesen, jenes Präparat, in der Schweiz qualitativ hochwertige Arzneien, dann nehme ich die für das, wonach ich gefragt habe. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich kann nicht gut schlafen oder eben ich möchte einen Stimmungsaufwand, ja, das sagt man in der Regel nicht, aber ich fühle mich nicht so gut, bin ein wenig, habe ein Tief, das ist schon nicht ganz einfach zu beschreiben. Und jemand bekommt von mir aus ein Ginkgo oder ein Johanniskrautpräparat, noch einfacher vielleicht beim Ginkgo, wenn jemand sagt, ja, ich habe so ein Gefühl, so mit Gedächtnis, könnte besser sein oder habe hin und wieder das Gefühl, dann gibt es vielleicht sehr, sehr gute Ginkgo-Präparate. Und wenn ich jetzt sage, sind das eher Personen, die 20-jährig sind oder eher in unserem Alter und plus vielleicht, dann sind es vermutlich eher Leute in unserem Alter, die sagen, ja, ich möchte da gerne was tun, aber was natürlich ist, eine Arznei. Wenn es Menschen sind, die jetzt vielleicht 70 oder 80 oder 100 Jahre alt sind, die daneben, nebst der Gedächtnisthematik vielleicht auch sagen, ein wenig hin und wieder habe ich ein Stimmungstief und mir tun die Gelenke weh. Und also zwei, drei, vier Sachen dazu noch sagen, dann stellt man fest, dass zum Beispiel, jetzt nur als Beispiel ein Ginkgo-Biloba, natürlich sehr großen Einfluss hat auf die Gelenke, was man so gar nicht weiß. Oder dass es sehr, sehr gut ist, wenn es im Rahmen von bestimmten Entzündungsformen die Vitalität wird gesteigert. Natürlich hat es Einfluss auf Gedächtnis und so weiter. Also die Arzneien Heilpflanze selbst, wenn man die mal betrachtet und sagt, was kann denn die, dann ist man häufig da, dass man sagt, aha, Menschen höheren Alters, wenn man die jetzt durch die Medizinbrille betrachtet, sieht das oft so aus, dass man sagt, aha, das ist eine bestimmte Form von, man sagt, Multimorbidität da. Das heißt, schmerzen die Gelenke, das Gedächtnis ist vielleicht nicht mehr so gut und die Sehschärfe und so weiter. Also verschiedene Punkte, wo man sagt, das ist quasi eine Krankheit und das, durch die Brille einer Arznei betrachtet, deckt eine Pflanze unter Umständen genau das alles ab, was wir dann unter fünf verschiedene Krankheiten, Multimorbiditäten und so weiter kennen.
Quasi. Ich finde das ein super Beispiel, wo du da bringst, aber in der Realität sind ja die meisten Ärzte ja nicht ausgebildet für die Pflanzenheilkunde und ein Ginkgoa, wo du sagst, wird jetzt da gar nicht primär sofort angeboten, außer einer hat sich wirklich weitergebildet. Aber ich möchte noch schnell eine Schlaufe ziehen, und zwar hatte ich mal den Lebensmittelinspektor hier und wir hatten mal darüber geredet, über Nahrungsergänzungsmittel, und er hat mir gesagt, Nahrungsergänzungsmittel haben keine Wirkung. Wenn die Dosierung zu hoch ist, haben sie eine Wirkung, und dann muss es aber als Medikament zugelassen werden. So, jetzt sind wir eigentlich wieder darin gefangen, eigentlich in einer pharmazeutisch gesteuerten, über die Ärzte zu verschreibungspflichtiges Pflanzenheilkunde. Also wenn ein Nahrungsergänzungsmittel oder eine Pflanze wirken soll, muss es der Arzt verschreiben, der aber eigentlich diese Ausbildung gar nicht hat primär.
Ja, es gibt mittlerweile in der Schweiz gibt's einige sehr, sehr gut ausgebildete Ärzte und Hausärzte.
Oh ja, ich weiß, eine sitzt vor mir. Aber im Appenzell haben wir auch ganz viele. Gell?
Die tatsächlich das sehr, sehr gewissenhaft und sehr, sehr gut machen, muss ich sagen. Andere beschäftigen sich viel weniger damit oder gehen dann vielleicht eher auf einen Wunsch ein. Dann muss ich vielleicht möchte ich gerne für die Ärzte in der Schweiz die Lanze brechen und sagen, die sind in einem System, da haben sie das gelernt, und ein Wirkstoff, der muss Power haben, ja, damit ist das biochemisch, also wie läuft das biochemisch genau ab? Wenn ich sage, ich habe ein Wirkstoffgemisch, ja, viel Stoffgemisch, dann wird es eben undurchsichtig und kann man es nicht sagen, obwohl der Effekt vielleicht dann noch deutlich besser ist. Dem sind wir im Moment natürlich ein wenig ausgeliefert. Und wenn jetzt, gehe ich noch mal ganz kurz zurück zur WHO, wenn man sagt, könnte ein guter Kamillentee oder ein Johanniskrautpräparat, könnte das nicht auch für den Gesunden was sein, um die Gesundheit zu stärken zum Beispiel? Ist es vielleicht eine andere Fragestellung mit demselben, mit derselben Pflanze, als wenn ich beim Doktor bin und sage, ich bin vielleicht eher leicht depressiv oder der Doktor stellt das fest, dann geht er natürlich davon aus und sagt, okay, da muss ein wenig mehr Dosierung hin. Und dann bin ich schon eher schneller in diesem Denken, bin ich schneller bei einem Einzelwirkstoff. Ja. Mhm. Obwohl das sehr viele Forschungen zeigen, dass es überhaupt nicht immer der Fall so sein muss. Mhm. Eine Arznei, eine Heilpflanze hat ein sehr, sehr breites, tolles Wirkungsspektrum und kann sowohl die Gesundheit fördern, stabilisieren, als auch in unterschiedlichen Aspekten Richtung Krankheit oder Kranksein sehr, sehr klar fördern. Mhm. Dann wären wir mitten in der traditionellen Medizin eigentlich.
Ich habe noch eine wichtige Frage, und zwar, wenn ich jetzt diese eine Weltmedizin mir so vorstelle, reden wir auch immer eine Medizin für Kranke. Ich denke aber, gar das ganze System ist eigentlich schon krank mit diesem Gedanken allein schon. Wir sollten doch eine Gesundheitssystem haben, also eine Präventivmaßnahme, wie Menschen eigentlich gesund bleiben oder wenigstens das Wissen darüber vermittelt wird. Nicht jetzt immer nur mit Hände waschen und weiß Gott was, sondern auch mit Bewegung, mit D3 und Ernährung, also wichtige Sachen für unsere Gesundheit. Das müsste doch auch von der WHO hinausgetragen werden.
Vielleicht, ich möchte die WHO nicht in Schutz nehmen, überhaupt nicht, aber vielleicht tut sie das auch hin und wieder, dass sie sagt, wir definieren die Gesundheit und dann quasi die Abstraktion davon, hängt natürlich auch immer davon ab, was sich der Mensch, der Hilfe sucht, wünscht. Ich kenne einige Hausärzte, die sagen, ja, weißt du, mittlerweile höre ich auch wieder Pflanzen zu verschreiben, weil mich die Leute etwas eigenartig betrachten, wenn ich sage, okay, jemand kommt und sagt, mir tut das Knie so weh und ich sage zu ihm, okay, erster Punkt heißt, nehmen Sie mal 10 Kilo ab und zweiter Punkt heißt, nehmen Sie ein Johanniskraut oder nehmen Sie dieses und jene Arzneipflanze, dann fühlt sich der Patient oft nicht ernst genommen. Also es ist auch eine Frage der Perspektive. Ah, okay. Wenn der Hausarzt noch einmal sagt, nee, ich gehe eigentlich korrekt vor, erstmal muss das Gewicht weg vom Knie, dann muss er in die Bewegung kommen, der Patient und so weiter, dann will das der Patient hin und wieder gar nicht so hören, sondern sagt, ja, hast du nicht irgendeine Tablette? Also das höre ich hin und wieder schon von Leuten, die das gerne, die brennen dafür, aber die dann auch, dass die Flamme dann etwas kleiner wird vom Brennen, wenn die sagen, na gut, beim 10. oder 20. Patienten denke ich, der möchte, glaube ich, lieber eine Schmerztablette und möchte überwiesen werden zum Beispiel.
Tolles Argument, es hat alles zwei Seiten, super. Ja. Ich mache mir nur trotzdem ein bisschen Sorgen, wenn man jetzt auch noch einen Blick nach Deutschland wirft und sieht, dass man da Homöopathie verbieten will, man hat Bestrebungen da, die Heilpraktiker abzuschaffen. Ob das jetzt nicht gerade konträr läuft, weil das sind ja gerade noch die Gruppierungen gewesen, die eigentlich ein bisschen die Erfahrungsmedizin noch zusammengehalten hat. Gut, ich darf jetzt Deutschland nicht für die Rest der Welt natürlich publizieren oder multiplizieren, aber es macht mir da schon ein bisschen Sorgen.
Ja, vielleicht ist es auch sehr, sehr landesabhängig, wie du das gesagt hast. Vielleicht, wenn man Deutschland betrachtet, dann ist es schon sehr ein von außen betrachtet, so ein schwarz-weiß Sehen und Denken und Handeln. Das ist schon richtig. Mhm. Wenn ich andere Länder betrachte, dann ist es oft so, dass zwischen der klassischen Medizin, der Schulmedizin oder auch der komplementären Medizin, dass da die Grenzen eher schon etwas verschwommen sind, in Anführungszeichen. Da gibt es in Ländern zum Beispiel Rettungssanitäter, die auch Akupunkturnadeln dabei haben, weil Studien zeigen, wie wichtig das ist, wenn man hier diese und diese Beschwerden hat, man vor Ort ist, dass es sehr, sehr gut ist, wenn man da zum Beispiel die oder jene Nadel sticht. Das wäre jetzt in Deutschland nicht sehr gewünscht, sag's mal so, weil eben dieses Schwarz-Weiß-Denken sehr, sehr, sehr stark ist. Umso mehr freue ich mich natürlich, wieder hier in der Schweiz zu sein, weil hier hat man Ja gesagt, ganz klar zur Komplementärmedizin, die soll einen Stellenwert haben. Mhm. Jetzt, Komplementärmedizin ist ja nicht ein Ding, sondern das ist mal so eine alles außer das, ja. Und das ist auch gut, wenn man da vielleicht auch mal schaut, gibt es auch eine Art Qualitätskontrollen, so dass man nicht Sachen, Dinge, die sehr klein sind, dass man die verteufeln mag, überhaupt nicht, sondern einfach um jeder Mann, jeder Frau hier möglichst das Optimalste anbieten zu können. Und wenn es so ist, dass mir das Knie wehtut und ich 50 Kilo Übergewicht habe, es eigentlich offensichtlich ist, was man eher tun sollte, als nur Schmerzmittel zu nehmen.
Ich bedanke mich ganz herzlich. Außerdem hast du mir auch eine große Freude gemacht, letztes Mal. Okay. Ich habe mir immer ein bisschen Sorge und Gedanken gemacht, was macht YouTube? YouTube hat ja damals auch im Zeitalter von Corona ganz klar gesagt, sie halten sich an die Weisungen der WHO, was ein Entscheid ist, und das haben wir alle zu respektieren, das ist so. Ich habe mich nur gefragt, was sagt denn die WHO eines Tages zur Naturheilkunde, die ich im Fernsehen ständig dokumentiere. Diesbezüglich ist die Antwort von dir gekommen, die Rosinen werden gesucht, der Erfahrungsschatz zusammengetragen, und dann bin ich froh eigentlich, dass ich in diesem Bereich schon tätig bin. Ganz herzlichen Dank, lieber
Urs. Ich danke dir.
Große Ehre gewesen, dieses Gespräch mit dir zu führen. Danke vielmals.
Danke auch.
So, und jetzt Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, möchte ich noch eins sagen. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder einen Kontakt suchen zu einem von unseren Gästen, dann können Sie das über unsere Homepage machen, www.qs24.tv. Wenn Sie dort zum Beispiel im Suchbegriff Urs Gruber eingeben, werden Sie noch ganz viele Sendungen finden, die ich schon mit ihm gemacht habe, aber auch zu unseren anderen Gästen. Aber Sie können auch irgendwelche Symptome, Krankheiten oder irgendwelche Beschwerden eingeben und werden gleich zu naturheilkundlichen Videos hingeführt, die wir hier schon im Studio machen durften. Inzwischen schon über 1500 Videos stehen Ihnen zur Auswahl, und ich hoffe, Sie finden das Richtige auch für Sie. Ich wünsche Ihnen dazu viel Glück, alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.